Work and Flow, dein Podcast für mehr Arbeitszufriedenheit. Wir sind
Julia,
Thomas
und Felix. Viel Spaß beim Zuhören.
Wie kommen wir heute rein? Also ja. Ich finde, als Einstieg, bevor wir uns fragen, wie wir heute hier sind, müssen wir erstmal sagen, dass es sehr schön sind, dass wir überhaupt wieder hier sind.
Ja.
Wir waren ganz lange nicht hier.
Ja, wir waren schon mal hier, aber
das stimmt.
Auch weg.
Viel weg.
Ja. Hatten viel zu tun.
Genau. Und es ist etwas anders als sonst.
Ja. Wir sitzen zu zweit hier, Julia, Thomas. Ein Stuhl ist leer. Unser dritter Mann, also oder unsere dritte Person, unser Kompagnon Felix, liegt wahrscheinlich zu Hause und hat mindestens ein Baby auf dem Bauch liegen.
Mindestens.
Denn
es gibt zwei.
Es gibt zwei. Der Felix hat Nachwuchs bekommen und ist in Elternzeit. Liebe Männer, nehmt euch ein Beispiel an Felix Krinke.
Auf jeden Fall.
Felix ist in Elternzeit eine Weile raus und versorgt die Kinder mit. Ich schätze mal, dass er das nicht alleine
macht. Das wäre biologisch schon mal sehr schwierig, ja. Aber genau. Ich glaube, er und seine Frau haben alle Hände voll zu tun. Wir haben auch vorhin noch kurz miteinander telefoniert, aber das kurz bleibt auch, glaube ich, bei kurz, weil der Felix gerade einfach andere Themen hat, würde ich sagen.
Also viele Grüße, viel Kraft und Energie von hier aus der Burg.
Richtig.
Ins Heim,
ins
Babyparadies.
Genau, ins Zwillingsparadies, schreibt Felix immer, ne?
Ja. Okay, ja, deswegen werdet ihr, liebe Zuhörenden, uns jetzt eine Weile erstmal nur zu zweit hören.
Genau.
Das muss aber gar nichts Schlimmes bedeuten. Wir hoffen, dass wir doch noch ein paar interessante Themen mitbringen.
Mhm. Genau, und bevor wir einsteigen, Thomas, wie bist du denn heute so hier?
Gut, ich habe mich gefreut, wieder hier so in den Flow zu kommen. Ich finde es immer gut, auch wenn Termine waren, die Woche anstrengend hier. Wir haben eben noch was gegessen und so.
Mhm.
Ne? Und wir sind hier gut reingekommen heute und viel unterhalten. Und jetzt podcasten wir und so macht es Spaß. Ich bin nach einer stressigen Zeit mit echt vielen Veranstaltungen, Terminen, Gedöns, jetzt hier und das so darf das von mir aus auch weitergehen in der Zukunft. Ich freue mich darauf, dass das so vielleicht im nächsten halben Jahr so ist, dass wir ein bisschen aussortieren und auch das machen, was uns Spaß macht. Wir machen einfach nur noch das, was uns Spaß macht.
Ich finde die Option sehr, sehr verlockend, ja.
Ja, ja, muss man gucken. Es war jetzt ein bisschen hochgegriffen, also ein bisschen vollmundig, aber gut, wir arbeiten weiter dran.
Man darf ja Ziele haben.
Ja.
Ja.
Ansonsten haben wir schon ein bisschen gesungen gerade. Mhm. Heyo, spann den Wagen an.
Im Kanon.
Genau, weil der Wind treibt Regen übers Land.
Wir haben heute eine Unwetterwarnung.
Ja. Man kriegt hier, glaube ich, nur so Regengeplätscher. Vielleicht mit eben hat es geregnet, aber nicht gestürmt.
Genau, entweder kommt es noch nicht oder es kommt gar nicht.
Tja, da kann man nur schweigen.
Da sind wir auch schon mitten im Thema.
Ja. Julia, du hast ein Thema mitgebracht. Ach so, was ist mit dir? Hast du mir jetzt einfach zugestimmt und gesagt, so bin ich hier heute?
Ach so, ja, ich bin auch gut hier. Ich kam ja Anfang der Woche quasi aus dem Urlaub zurück. Ich war 2 Wochen im Urlaub. Genau, und ich habe richtig Bock. Ich hatte eine sehr volle Woche, aber das fand ich gar nicht schlimm. Also es macht wieder richtig viel Spaß zu arbeiten und genau, von daher, ich bin gut hier. Wir haben gerade ja schon ganz viel miteinander bequatscht. Das hat richtig gut getan und jetzt freue ich mich auf unseren stillen Podcast.
Ja, also wir haben euch jetzt schon mehrere Hinweise geliefert. Es geht heute um das Schweigen.
Mhm.
Und Julia, du hast es mitgebracht, weil du das in letzter Zeit erlebt hast. Und haben wir gesagt, könnte man mal drüber, über das Schweigen sprechen.
Genau.
Das soll heute anstehen.
Genau, ich erzähle mal ein bisschen die Situation. Und zwar hatte ich Supervision in einem Team und ich habe irgendwann mitbekommen, dass die Leute gar nicht so viel zu sagen hatten. Und ich habe immer wieder Fragen gestellt und war sehr irritiert auf so wenig Resonanz. Beziehungsweise, das war ja vielleicht nur mein Gefühl, dass so wenig Resonanz war, aber es war lange Zeit still. Und ich habe gemerkt, dass sehr anstrengend für mich war, das auszuhalten, dass es so still war. Mhm. und ich musste mich zurückhalten, und um nicht nervös auf dem Stuhl hin und her zu rutschen, um dann zu sagen, Leute, jetzt sagt doch mal was, oder um noch 5 andere Fragen neu zu formulieren, sondern ja, es auszuhalten, dass das Team gerade vielleicht eine Pause für sich hat und nichts sagt.
Ja. Puh. Und, also wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, du hast ja auch gesagt, die Rückmeldung am Ende war aber positiv.
Ja.
Und offensichtlich ist ja in der Schweigepause, oder es war gar keine Pause, das ist ja falsch.
Ja, genau.
Vielleicht war das Schweigen keine Pause, sondern es war eine Phase in der Entwicklung, in dem Prozess, den ihr in der Supervision durchlaufen habt. Und da ist was passiert.
Ja.
Nur, ich kenne das ja auch, also ich bin manchmal, verspüre ich auch so ein bisschen Verunsicherung, wenn wenig Rückmeldung kommt im laufenden Prozess. Also ich gebe eine Frage rein oder eine Anregung und so. Oder es gibt eine Übung und dann sagen die Leute aber nicht so viel dazu und gucken unterschiedlich. Manche gucken sehr bedeutungsvoll, dann denke ich mir, aha, läuft. Andere gucken eher mit leerem Blick irgendwo hin. Aber das ist ja meine Interpretation und es verunsichert mich auch manchmal, aber ich denke dann, gut, Junge, hab Vertrauen, da passiert doch jetzt gerade was. Die werden sich ihren Teil denken und vielleicht, also ich bin auch oft überrascht, gerade bei Online-Seminaren ist es so, dass du denkst, oh mein Gott, hier passiert gar nichts, ne?
Ja.
Du stellst eine Frage, die Leute brauchen lange, bis sie ihr Mikro geöffnet haben und so. Und am Ende ist die, um dann was zu sagen, und am Ende ist die Rückmeldung doch recht positiv und viele sagen, ja, ich habe sehr viel für mich mitgenommen oder ich habe mir unheimlich Gedanken machen können, das hat mich sehr angeregt. Und dann denke ich mir, ach so, okay. Und das ist, glaube ich, überhaupt in der Arbeit mit Gruppen eine Kunst, das auch aushalten zu können, nicht immer ganz synchron zu verstehen, was jetzt passiert.
Ja, und vielleicht kennst du das auch, dass du dann so den Blick in die Runde schweifen lässt und bei manchen Leuten glaube ich zu erkennen, oh, okay, der oder die Person denkt gerade nach. Und manche gucken, und das hat mich, glaube ich, jetzt auch in meiner letzten Supervision so irritiert, die waren so in meiner Bewertung, habe ich gedacht, die gucken total teilnahmslos. Und da gingen meine Gedankenfenster auf und ich habe überlegt, hat die Person die Frage nicht verstanden? Findet die Person das gerade doof? Hast du bestimmt eine blöde Frage gestellt? Also ich gehe dann immer schnell in so eine eigene Abwertung. Und ich merke, ich bin sicherer, wenn Gruppen schweigen, wenn irgendeine Art von Kommunikation wenigstens über Blickkontakt oder so erfolgt. Aber wenn das so, ja, so abwesend ist, so wie ich es gedeutet habe, dann hat das verunsichert mich total.
Ja. Ja, habe ich auch tatsächlich. Ich erinnere mich an das letzte Seminar, was wir gemeinsam gemacht haben, wo du Fragen reingegeben. Wir saßen im Stuhlkreis, du hast Fragen reingegeben, die Leute sollten was notieren. Ein Teilnehmer hat nichts notiert. Ich weiß auch nicht, was sie gemacht hat.
Ja.
Ich dachte immer so rübergeguckt, dachte, naja gut, lass ihn. Und dann habe ich natürlich so eine Interpretation von, ne, der kann nicht, das ist nichts für ihn, da kann ich folgen. Was auch nicht schlimm wäre. Ne? Das muss ja nicht alles so linear 1:1 laufen. Aber schon, dann merke ich, ich bin verunsichert.
Ja.
Ne? Bin ich jetzt schlecht, liegt es jetzt an meinem Input? Weil ich schon je nach Gemütsverfassung brauche ich relativ viel Resonanz vom Gegenüber.
Ja.
Weil, also ich brauche nicht ständig Bestätigung oder so. Ich kann auch in mir selber so was finden. Aber schon, also ja, die Grundhaltung ist ja schon, wir leben davon. Also das wäre jetzt meine Hypothese. Wir leben von der Resonanz. Wir können nicht als Inseln durch die Gegend laufen und jeder weiß schon, was ihn ausmacht, sondern wir prägen uns durch den anderen aus. Also ich weiß nicht, ob ich das korrekt wiedergeben kann, aber ich habe das mal gelernt im Studium, also wirklich ein Klassiker, George Herbert Mead, also symbolischer Interaktionismus heißt die dazugehörige Theorie. Ganz, ganz vereinfacht runtergebrochen heißt es, wir prägen unsere Identität aus, in der Interaktion mit dem anderen Menschen und nicht, indem wir uns irgendwo hinsetzen und uns Gedanken machen, wer bin ich denn eigentlich, wer möchte ich sein, sondern wer bin ich und wer möchte ich sein, entwickelt sich in der Interaktion, im gegenseitigen, im Wechselspiel mit den anderen. Ich kriege Resonanz. Das muss ja nicht immer verbal sein, wenn wir jetzt beim Schweigen sind, sondern manchmal kriege ich mit, ah, da, oder ich habe was gesagt und jemand reagiert darauf oder greift meinen Redebeitrag auf, führt den weiter oder ich kriege einen positiven Blick, einen freundlichen Blick. Das ist ja auch, das, ich merke, ah, ich habe diese Wirkung, ich kann das in jemand anderem erzeugen, also ich bin ein freundlicher Mensch oder das wäre jetzt sehr simpel, ne? Aber es bringt eben nichts, sich rein reflexiv Gedanken zu machen, das macht, kann man auch machen, aber das, der Kern, der Motor des Ganzen ist die symbolische Interaktion, das Miteinander hin und her. Also wie, man kann sich das ja vielleicht vorstellen wie Ping-Pong spielen, da passiert etwas zwischen uns, es flirrt zwischen den Leuten, es ist nicht immer nur Sprechen, das ist nur ein kleiner Teil des, sondern es flirrt hin und her, da passiert was. Was wissen wir nicht immer ganz genau, aber es macht ja unheimlich viel aus. So,
ja.
Ja, und das, so prägen wir unser Selbstbild aus.
Genau.
Also, jetzt komme ich noch, ich sage jetzt noch mal irgendwie, also, das, man könnte jetzt auch bei Martin Buber vom, vom Ich zum Du, also über das Du zum Ich, ne, wiederum, wir prägen uns darüber aus, dieses dialogische. Und das ist eben nicht nur, also dialogisch würde jetzt immer heißen sprechen, erstmal glaubt man ja zunächst, aber es ist viel, viel mehr. Also es ist, wenn man, ja, wenn jemand den Raum betritt, dann habe ich ja Annahmen, Hypothesen zu der Person, ah, die legt gerade die Stirn in Falten, was ist da, oder ist die Person angestrengt, ist die arrogant, was weiß ich, das hat ja alles was mit meinen inneren Bildern zu tun und dann passiert es halt, ne, hin und her und und her und hin und so. Und dann ist es, das ist dann die Kommunikation. Und das passiert ja auch beim Schweigen. Wir können ja nicht, nicht kommunizieren, Watzlawick.
Ne? Ja, ja. Und ich glaube, man fühlt sich sicherer, die Kommunikation mit Sprache zu führen, weil wir, glaube ich, auch ja oft so, so sozialisiert sind. Also so geht man mit den Kindern um, wobei hochgezogene Augenbrauen auch schon viel sagen. Ja. Also wenn ich hochgezogene Augenbrauen bei meiner Mama sehe, weiß ich, oh weia, jetzt ist aber Schicht.
Ja.
Ist ja auch Kommunikation, also über Mimik, über Gestik.
Ja.
Und es ist natürlich so, auch ich glaube, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich gut kenne, dann fällt es mir viel leichter, auch zu schweigen und auch mal gar nicht zu reden, weil mir gar nicht so viele kritische Fragen aufkommen. Woran liegt das jetzt, dass der andere nichts sagt? Ich stelle mir dann gar nicht diese Fragen. Da kann ich viel mehr bei mir selber sein. Wenn ich aber in einer Gruppe bin oder wenn ich mit Menschen zu tun habe, die ich nicht gut kenne, fühle ich mich sicher, wenn über Sprache kommuniziert wird.
Ja. Das gibt mehr Gerüst, mehr Sicherheit.
Ja, ne? genau.
Und ich glaube, also was du jetzt gerade gesagt hast, das hat was mit meinen inneren Bildern zu tun. Wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe mit der Person, mit der ich gerade schweige, eine Übereinstimmung, so eine Übereinkunft, ach, das ist gerade schön oder es ist gerade eine entspannte Situation, dann schweigt man halt und hat nicht das Bedürfnis. Ne, also jetzt, wenn du jetzt mit deinem Herze bobbelsche oder eine Freundin oder und man kennt sich gut und denkt, ach, wir sitzen hier schön in Nümbrecht auf dem Hügel und gucken uns den Sonnenuntergang an und machen seufzen einmal so, ach, schön, ne, dann wissen wir beide, das ist schön, muss man nicht viel zu sagen. Ne?
Ja, genau. Ja, und jetzt mache ich den Umkehrschluss, wenn ich aber zum Beispiel mit meiner besten Freundin oder mit meinem Freund, mit meinem Mann irgendwo sitze und es gibt einen Konflikt und wir schweigen dann ist es ja vielleicht manchmal ein sehr angespanntes Schweigen, also dieses konflikthafte Schweigen. Manchmal braucht es das ja auch, um wieder selber zu sich zu finden, aber ich finde konflikthaftes Schweigen sehr anstrengend.
Ja. Ja, weil du nicht weißt, wo ist der andere gerade? Oder es gibt ein Bild davon, wo er sein könnte und das ist schwer erträglich, weil es nicht aufgelöst wird.
Ja.
und dann wird geschwiegen. Du hast das ja eben auch nochmal erwähnt im Vorgespräch, als ob wir hier, also Vorgespräch, ja. Klingt ein bisschen wie im Fernsehen, das Totschweigen oder das Schweigen als Bestrafung.
Ja, oh, genau, also das ist etwas, das kenne ich tatsächlich auch noch so aus meiner Kindheit, dass man das geschwiegen wurde, wenn man das, also wenn man etwas nicht richtig gemacht hat oder wenn man nicht richtig funktioniert hat und darüber bestraft wurde. Ja. Also ne, diese emotionale Erpressung und Bestrafung, also das habe ich schlimmer empfunden, als wenn man mir mal einmal so einen Riesenbrüller entgegengebracht hätte und dann wäre es auch okay gewesen. Aber so dieses Bestrafungsschweigen, das ist schon wirklich eine ganz üble Sache.
Also Tipp an alle Eltern, wenn ihr mal richtig Schaden anrichten wollt im Ego eurer Kinder, dann sagt ihr denen, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Und dann mit so richtig schwerer, bedeutungsvoller Stimme, ich bin sehr, sehr enttäuscht von dir. Und dann schweigen, ganz lange schweigen. Ja. Am besten den ganzen Tag lang und dann nur traurig gucken.
Genau, und aber auch nie das Kind angucken. Also Blickkontakt wäre ja auch schon Kommunikation, also immer woanders hingehen.
Ja, das ist ein schlimmes Schweigen.
Ja, ja. Gibt es, wir haben ja gerade schon gesagt, es gibt so ein angenehmes Schweigen. Gibt es auch weiter besetztes positives Schweigen? Ich überlege jetzt gerade, ich glaube, dass wenn Menschen zum Beispiel auf der Arbeit gut miteinander zurechtkommen, ja, also wenn ich zum Beispiel sage, hier Arbeitsauftrag bla, dann müssen wir da gar nicht so viel drüber reden, sondern dann weiß jeder, was er zu tun hat. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass auch Arbeitsprozesse sehr gut in Gang kommen und sehr zielführend sind, ohne dass man kommunizieren muss.
Hand in Hand.
Ja.
Aber da ist auch die Körpersprache natürlich wichtig. Also, weil du hast jetzt nochmal gesagt, ohne dass man kommuniziert
ne,
nur eben nicht verbal. Und das ist so, und das ist völlig klar, dass, keine Ahnung, ne, wenn jetzt, stelle ich mir jetzt so vor, dass, ach, weiß ich nicht, wenn Handwerker einen Flow haben und denken, es läuft jetzt gerade gut, ne, und dann hat man aber eine Arbeit, die man zu zweit hinkriegt. Und weil sie dann dreht einer einen Körper ein, du trägst irgendwas und dann macht der andere auch. Und das muss man vielleicht nicht unbedingt kommunizieren und sagen, mach das, mach das. Manchmal muss man natürlich, klar, muss man reden, geht es nicht anders, weil sonst gibt es Missverständnisse. Aber wenn ich das Gefühl habe, nee, ich kann das aber mit der Person, die weiß, was ich will und so weiter.
Ja, ich fand spannend, dass du vorhin nochmal von einer Übung berichtet hast, die du mal auf Mallorca gemacht hast.
Ja.
Erzähl mal, alleine daran zu denken, finde ich super spannend.
Ja, das ist mir total in Erinnerung, also da habe ich auch was verstanden, glaube ich, ne? Ich weiß nicht, wie lange das war, also das war ein Seminar zur Familienrekonstruktion systemischer Aufstellung und die Übung war, wir setzen uns in Paaren gegenüber hin und gucken uns mal 40 Minuten an. Ja, also Aufgabe war, haltet mal, also nicht haltet gezwungenermaßen Blickkontakt, sondern schaut euch an so, ne? Und guckt mal, was passiert und achtet darauf, wo seid ihr gerade? Also seid ihr gerade beim anderen? Also in der Beobachtung des anderen sehr stark und was passiert dann? Habt ihr Annahmen, was bei dem sein könnte, bei der Person sein könnte? Oder seid ihr wieder bei euch, stärker bei eurem inneren Erleben und so. Und dieses Wechselspiel zu erfahren, bin ich gerade beim Gegenüber, bin ich bei mir, das ist nicht einfach. Also habe ich zumindest nicht so erlebt. Ich glaube auch keiner, der da mitgemacht hat, hat das einfach erlebt. Und es ist manchmal auch nicht gut erträglich, sich die ganze Zeit anzugucken, weil da kommt schon ziemlich viel an Kommunikation.
Absolut.
Und dann ist es manchmal sogar so unerträglich, dass man weggucken muss, den Blick senkt oder irgendwo anders, weiß ich nicht, irgendwas macht oder auch Unruhe spürt und so. Und es gibt es, glaube ich, auch als Paarübung. Ich habe das mal einmal gemacht. Also wenn ich das mit einem Menschen mache, den ich sehr gut kenne, also ja, oder meine gut zu kennen, dann also das ist schon anspruchsvoll, sich einfach wahrzunehmen, sich zu erkennen, so in seiner Präsenz wahrzunehmen. Könnt ihr ja alle mal zu Hause machen heute Abend. Setzt euch hin, vielleicht aber ohne Bier.
Ja.
Zunächst. Nachher braucht man vielleicht eins. Und dann einfach mal voreinander hinsetzen und mal gucken.
Also ich habe diese Übung auch in der Ausbildung gemacht. Und ich habe Unterschiede gemerkt. Also es hat für mich einen Unterschied gemacht, wenn ich jemandem gegenüberstand, den ich glaube, gut zu kennen oder besser zu kennen, weil man vielleicht einfach schon mehr Berührungspunkte hatte, sich mehr ausgetauscht hat und ja, so diese typische Chemie einfach stimmt. Und wenn ich jemandem gegenüberstand, den ich noch nicht gut einschätzen konnte, dann war das sehr aufregend für mich. Dann, also wir haben auch so die Anleitung von der Dozentin war dann auch so, dass man so auch auf das eigene Körpergefühl nochmal gucken soll, die Atmung mal überprüft, wie bin ich gerade, sind die Schultern angespannt, also wirklich auch so eine Körperübung mit dabei gemacht hat. Und da habe ich gedacht, krass, also nur weil ich jetzt jemandem gegenüberstehe und wir uns gegenseitig in die Augen gucken, passiert hier total viel Kommunikation. Und ich durfte ja, die Spielregel war ja so, ich durfte nicht auf mein bewährtes Mittel der Sprache zurückgreifen, sondern ich durfte einfach nur gucken. Und natürlich, Mimik war ja erlaubt. Also ich hätte ja auch mit meinem Gesicht was machen können. Aber es war sehr anstrengend, ja. Gebe ich dir recht.
Ja, da ist ja alles Verlegenheit, Scham.
Ja.
Das Gefühl, jemand guckt mich sehr intensiv an, was sieht die Person denn in mir? Oh, passiert unheimlich viel.
Ja, ja.
Und ich würde es ja nicht als Schweigen, also obwohl man nicht spricht, würde ich es nicht als Schweigen bezeichnen, sondern das ist eine sehr intensive Form von Kommunikation.
Ja.
Nur halt eine sehr es gibt ja bei Watzlawick diese Unterscheidung zwischen digital und analoger Kommunikation. Also das ist jetzt nicht im technischen Sinne zu verstehen, wie man das heute nehmen würde im digitalen Zeitalter, sondern analog würde bedeuten undefiniert, relativ undefiniert, vage, nicht ganz klar umrissen.
Ja.
Also ich weiß ja nicht, ich habe viele Annahmen. Ich weiß nicht, was im Kopf, im Körper des anderen Menschen vorgeht, sondern ich spekuliere. Es entstehen bei mir Bilder.
Ja, genau.
Und das müsste man mal, keine Ahnung, wenn man sowas einen Tag machen würde oder länger, was ich finde, und danach gefragt würde, was ich in der Person sehe, was ich glaube, wie die ist und so, was dabei rauskommen würde an sozialer Konstruktion, was ich annehme, wie diese Person ist und so.
Thomas, wir machen mal einen Projekttag. Wir schließen uns mal einen Tag in der Burg ein und gucken uns mal nur an, ohne reden.
Wir, ja. Okay. Ja. Ja. Oder wir laden Leute ein.
Wir laden Leute ein, die bezahlen Geld dafür, dass sie hier schweigen dürfen.
Mal gucken, ob Leute dafür bezahlen.
Ja.
Also ich kann das empfehlen, das dosiert auszuprobieren.
Ja, absolut.
Und ja, da ist, glaube ich, dann nochmal klar, Kommunikation ist so viel mehr als, es ist ja unser ganzer Habitus, sagt man, glaube ich. Ne? Also das ist ja allein, wie jemand seine Kleidung trägt, wie ich überhaupt so durchs Leben gehe. Also ich glaube, dass wir sehr fokussiert sind auf den reinen Sprechakt.
Ja,
und immer denken, daraus leite ich Sachinformationen ab. Ne? Was soll ich tun? Was will die Person von mir, was hat sie gesagt, lala. Und wir sind im Alltag sehr, das ist ja sehr darauf fokussiert, sehr reduziert darauf.
Genau.
Vielleicht hat es auch einen guten Grund, um klarzukommen. Wenn ich jetzt aber alles nehme, was mir an Kommunikation angeboten wird, körperlich und so, ne? Also das ist ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt in der Bahn sitze und ich bin sehr kommunikativ und habe Lust, irgendwie Leute anzuquatschen, passiert selten, aber gibt ja auch schon mal Menschen, die in die Bahn kommen und Leute ansprechen oder was verkaufen wollen oder so, eine Zeitschrift oder keine Ahnung, oder Geld wollen, dann sitzt da jetzt eine Person, die gerade ein Buch in der Hand hat oder ganz angestrengt aus dem Fenster guckt, als wäre sie gerade in New York, wir sind aber in der Kölner U-Bahn. Und dann denkst du, aha, das ist ja auch eine Kommunikation. Ja, ich will nicht angesprochen werden.
Genau, ja. Weißt du, mir fällt jetzt gerade noch ein, dass wir ja nicht nur beruflich in Teams manchmal schweigen, aber wir haben ja auch eine Schweigepflicht zum Beispiel. Mhm. Also manchmal gibt es ja sogar Situationen, da muss man schweigen, obwohl es einem vielleicht schwer fällt. Also jetzt, ich würde sagen, in unserem beruflichen Kontext ist es so, dass wir uns hier untereinander ja schon mal austauschen, aber wir ja alle miteinander Schweigepflicht haben. Das geht hier nicht raus, was wir sagen, also was wir uns beruflich hier mitteilen. Und die Teams, mit denen wir arbeiten, die haben ja quasi auch eine Schweigepflicht. Ja, dass sie auch nicht darüber weiter kommunizieren dürfen, es sei denn, es ist anders in der Supervision vereinbart, dass man sagt, das, was in diesem Raum gesprochen wird, geht hier nicht raus. Also kann Schweigen ja manchmal auch eine Entlastung sein. Wenn ich weiß, was ich in diesem Raum sage, ja, dann bleibt das da auch, wenn ich ja mich darauf verlassen kann.
Ja, ja. Wobei, denke ich gerade, das ist ja nicht die Schweigesituation in der, also die, das Schweigen in dieser konkreten Situation 1:1,
ja,
sondern es ist ein Schweigen über Dinge nachher. Ne? Also genau, ein Schweigen nachher über die Dinge, die ich dort besprochen
genau
habe.
Mhm.
Und da stellt sich ja die Frage, ist es also manchmal ist es besser zu schweigen über Dinge. Und das ist ganz klar bei unserem Job so. Dass, ich bin letztens gefragt worden von einer Person, die was Inhalte aus einer Supervision wissen wollte.
Mhm.
Ja, aber was wurde denn da gesagt und so, ne? Weil das für diese Person wichtig war, auch aus verständlichen Gründen.
Mhm.
Und ich konnte nur sagen, kann ich Ihnen nicht sagen, tut mir leid. Ne?
Ja.
Ich hab eine Verschwiegenheitsklausel, ich glaube, so steht es im Vertrag.
Mhm, genau.
Das ist keine ärztliche Schweigepflicht, ist nochmal ein bisschen anders definiert, aber wir verpflichten uns, keine Inhalte aus Supervision oder Coaching nach außen zu tragen. Es ist Closed Shop.
Genau.
Und das ist auch gut so.
Mhm. Genau, weil nur so kann ja eine vertrauensvolle Arbeit stattfinden. Also diese Art von Schweigen, ist mir vorhin eingefallen, hat ja auch etwas sehr Positives, dass Schweigen dann auch Vertrauen schaffen kann.
Ja, das ist, glaube ich, ein Moment, wo Schweigen angesagt ist, also wo professionell dringend geboten ist, damit ich einen geschützten Raum habe.
Mhm.
Und, ist mir auch letztens passiert, dass Leute aus der Supervision, also teilnehmende SupervisantInnen aus der Supervision, Dinge nach außen getragen, die waren auf einmal bekannt im Unternehmen. Und das ist nicht gut. Also da muss man dann, also da ist auch die, sind natürlich auch die Teilnehmenden verpflichtet, zumindest vorsichtig sensibel damit umzugehen.
Mhm.
Also man kann immer sagen, ja, wir haben global das und das, wir hatten ein bestimmtes Thema oder keine Ahnung, oder ich möchte vielleicht auch mich entlasten und zu Hause mit meinem Partner auf der Couch sagen, was ich heute erlebt habe, mein lieber Scholli. Aber ich muss damit sehr sensibel umgehen, das ist auch wichtig.
Ja.
Also nicht nur der Supervisor, die Supervisorin, sondern auch die Leute, die mit dran sind.
Ja, mir kommt gerade noch eine Idee. Mir fällt nämlich folgende Situation ein, auch zum Thema Schweigen. Da habe ich überlegt, ob ich schweige oder ob ich etwas Bestimmtes anspreche. Mir war was aufgefallen in einer Supervision und habe gedacht, das ist ein heikles Thema. Das könnte mein Gegenüber gerade persönlich falsch oder nicht falsch, es könnte mein Gegenüber negativ aufnehmen.
Ja.
Und ich habe aber gemerkt, dass wenn ich geschwiegen hätte, jetzt habe ich schon verraten, ich habe nicht geschwiegen, dann hätte mich das die ganze Supervision über und auch im Nachhinein noch weiter sehr beschäftigt.
Ja.
Und es ist mir sehr schwer gefallen, ein heikles Thema anzusprechen. Und ich habe innerlich so ein bisschen mit mir gekämpft, du gehst jetzt gerade ein Risiko ein. Es könnte sein, dass diese Person gekränkt ist, keine Ahnung, jetzt gleich den Raum verlässt, was auch immer. Und ich bin sehr froh, dass ich es nicht verschwiegen habe, also dass ich es angesprochen habe, denn das hat im Nachgang noch einen sehr interessanten Prozess in Gang gesetzt in dem Team. Denn es kam nachher so auf den Tisch, dass sich vorher noch niemand getraut hatte, es anzusprechen. Okay. Und es war so eine Erleichterung da. Also so dieses Schweigen über heikle Themen. Wir haben ja auch schon mal gesagt, wir müssen mal über heikle Themen sprechen. Aber das Schweigen ist an dieser Stelle ja manchmal so ein bisschen wie so ein Lottospiel, kann klappen, muss aber nicht. Und da habe ich gemerkt, ja, ich musste mich für oder gegen das Schweigen entscheiden. Mhm. Ne? Ja.
Okay.
Ja, Thomas.
Ja, das ist, ja, das, aber hast du, ja, das ist, heißt ja, dass man Situationen hat, wo es besser ist, wenn mein Gegenüber das nicht gut nehmen kann, dann würde ich auch sagen, kann Schweigen besser sein, wenn ich damit eine Person kränke, verletze oder ich denke, ich stürze eine Person damit in Schwierigkeiten, dann wäge ich natürlich ab. Mhm. Aber manchmal gibt es auch Dinge, die sind so heikel, die muss ich aussprechen.
Ja.
Ja, und also, was weiß ich, man sieht sich wieder und sagt, oh, du siehst aber gar nicht so gut aus, ne? Was ist mit dir los? Das ist vielleicht ein bisschen überfordernd so aus dem Begrüßungskontext. Dann würde ich das vielleicht nicht machen, sondern erstmal wieder reinkommen mit jemandem, den ich lange nicht gesehen habe. Ja. Und dann, ja.
Ja, manchmal gibt es ja auch so ein Verlegenheitsschweigen, ne? Keine Ahnung, da weiß man, da ist meine Kollegin schwer erkrankt, spreche ich sie drauf an oder nicht? Also, ne, wird es thematisiert oder nicht? Ich weiß, die hat jetzt im Worst Case irgendwie Krebs oder so. Ich weiß davon, aber würde ich mich jetzt trauen, das anzusprechen? Ja. Also dieses Verlegenheitsschweigen kennt sicherlich auch jeder. Und erfahrungsgemäß kann ich sagen, dass in den meisten Fällen sich die Leute freuen, wenn sie angesprochen werden, weil Verlegenheitsschweigen nicht immer schön ist fürs Gegenüber.
Ja, ich finde das auch auf Seminaren in Kennenlernsituationen, die Leute kommen rein und kennen sich vielleicht noch nicht.
Ja.
Dann ist es ja unsere Aufgabe, ein Gerüst zu bauen, an dem die Leute sich entlanghangeln können mit Impulsfragen, mit Gesprächsangeboten, mit irgendwelchen Dingen, über die man sprechen kann. Da gibt es ja verschiedenste Methoden. So, damit es irgendwie, oder ich lasse auch schon mal so im Hintergrund ein bisschen Musik laufen, so, also nichts Anstrengendes, sondern so ein bisschen Geplänkel, damit das Schweigen nicht so laut hörbar ist.
Ja.
Und dann kommt man vielleicht eher ins Gespräch und macht das dann beim Kaffee und ein bisschen Smalltalk, weil ich weiß ja noch gar nicht, wo ich anknüpfen soll.
Ja.
Aber so dieses verlegene Schweigen, das kann ich nicht gut aushalten. Ich weiß nicht, ob du dann da reingrätschst oder so, das kann ich nicht. Also ich bin auch jemand, der am liebsten immer reden würde, aber weiß das natürlich auch, dass das nicht, kann das auch steuern. Ne? Also ich bin ja jetzt nicht mehr selber hilflos ausgeliefert, sondern, aber ich habe schon oft das Bedürfnis, sehr viel zu sprechen und auszusprechen und sehe auch, also ich glaube, ich beobachte sehr viel und würde das gerne mitteilen.
Ja.
Ist aber auch nicht immer sinnvoll.
Ja.
Und in so einer Kennenlernsituation kann ich es, also habe ich mal das Gefühl, dass es den Leuten dann so unangenehm und dann möchte ich es ihnen gerne vereinfachen und in diese Last nehmen. Und dann spreche ich halt lalala, stelle Fragen und so und dann, ja, also so ist schon und dann, ja, manche Leute fühlen sich vielleicht auch belästigt oder, ne? Aber ich neige schon sehr dazu, dann viel zu sprechen.
Also wenn ich verunsichert bin, fange ich auch an, viel zu sprechen, ja. Wenn ich mir relativ sicher bin, in dem Sinne, dass das gut sein könnte, was ich hier gerade tue, dann halte ich es auch schon mal eher aus und denke, dass meistens, also in der Regel haben wir ja mit erwachsenen Menschen zu tun, dann denke ich, das schaffen die schon, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber ja, es liegt auch dran, wie bin ich an dem Tag drauf. Also es sind schon sehr viele Faktoren, die da stimmig sein müssen dafür, dass ich selber denke, na ja, dann schweigen wir halt. Ja. Ja.
Die Leute brauchen ja auch immer was, also eine Idee davon, was ist jetzt zu tun.
Ja,
so.
Ja, ja.
Und es ist ja auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel zusammen in einem klassischen Konzert sitze, natürlich schweigen alle, weil wir hören alle der Musik zu und machen einen sehr interessierten Eindruck.
Ja.
Auch ein, als ob ich das alles verstehe, was da gespielt wird. Und so. Ich mache so einen wissenden Eindruck auch am besten. Kenne ich zumindest so. Und ja, oder sowas, ne? Oder wenn ich jetzt irgendwie warte in einer Wartehalle, dann heißt das ja, also, ne? Keine Ahnung, ich muss irgendwas beantragen und sitze da rum, dann ist ja Schweigen, ist ja die Ansage. Mhm. So, ich gucke auf die Tafel, wo die Zahlen aufgerufen, auf der die Zahlen aufgerufen werden, und ich schweige, klar. Mhm.
Weißt du was, da fällt mir gerade so ein, also die Rahmung einer Schweigeminute ist für viele klar, das ist eine Minute, da schweigen alle und das ist gerahmt und ich glaube, das ist gar nicht so schwer, das auszuhalten. Aber bei diesem Gedankengang kam mir gerade Erinnerungen daran, wie es früher war, wenn zum Beispiel gebetet wurde oder wenn man in so einem, also im, ich bin ja
katholisch.
Früher
als noch gebetet
wurde. Also, als ich noch auch in diesen Situationen war, wo, also wo man auch in der Kirche saß oder in irgendwelchen Runden und man sollte sich mit diesen Gebeten beschäftigen und das hat mich total verunsichert, weil alle guckten immer so betreten und sehr ernst nach unten.
Ja, es gehört dazu. Ja.
Genau. Und es wurde ja entweder geschwiegen oder einer hat da irgendwie vorgebetet. Und ich weiß, dass ich diese Situation sehr unangenehm fand. Also so dieses, ja, also es fühlte sich immer sehr schwer an. Und dann habe ich immer versucht, so nach rechts und links zu gucken und habe gedacht, guckt mich vielleicht auch einer an, geht es dem anderen auch so wie mir? Und dieses sehr ernste Schweigen und schwere Schweigen, das ist, fand ich immer sehr unangenehm. Ja, kennen wir hier zum Glück gar nicht mehr so.
Nee, also jedenfalls nicht, wenn man, also kenne durchaus noch Gottesdienstsituationen, zugegebenermaßen bin ich nicht so häufig in der Situation, aber ja, das kenne ich auch noch. Mhm. Ja, ja, aber da gibt es eine Idee davon, was dann jetzt, ja, also das dürfte zumindest keine Verunsicherung, das kann dann, der Zustand kann dann nicht schön sein,
ja,
aber es gibt keine Verunsicherung darüber, was zu tun ist und so.
Ja.
Ja, warst du schon mal im Schweigekloster, fällt mir?
Nee, war ich noch nicht. Puh, weiß ich gar nicht, ob ich das, wäre das was für mich? Müsste ich mal drüber nachdenken. Hm. Und du?
Nee, tatsächlich auch nicht. Habe ich noch nie, also ich habe mal in einem Osterlager, aber es ist schon ewig her, da gab es mal einen Tag Schweigen. Mhm. Fand ich auch nicht so einfach. Mhm. Ja, das hat eine Wirkung. Also das ist, soweit ich mich noch daran erinnere. Ich weiß, dass eine Kollegin von mir, die hat das erzählt, die war mal im buddhistischen Kloster hier bei uns um die Ecke. Mhm. Und die, da wurde auch geschwiegen und aber auch so mit Teezeremonie und Leuten Essen servieren und so und also sich gegenseitig Essen bereiten. Und ich glaube, das ist auch nochmal eine hohe Kunst, dann ganz, also auf die Sache konzentriert zu sein oder, ja, ist ja vielleicht nicht konzentriert, sondern achtsam zu sein, die Dinge zu tun, ohne zu quasseln.
Boah.
So, ja, und das ist, glaube ich, auch sehr beanspruchend.
Das ja, das glaube ich auch.
Ja.
Ja.
Ja,
Ja, haben wir jetzt noch so einen gut gemeinten Rat für unsere Zuhörenden? Es gibt ja dieses Sprichwort, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Würde ich nicht immer unterschreiben. Nee,
ich glaube, das haben wir deutlich gemacht. Ne?
Genau.
Aber ich würde als tatsächlich als Übung, ja, allen Menschen, auch Freunden, Freundinnen, Paaren, würde ich mitgeben, macht das mal. Macht mal diese Übung, sich voreinander hinzusetzen. Könnt ihr abbrechen, wenn es nicht klappt, ne? Ja. Aber sich voreinander hinzusetzen und sich anzuschauen und dann mal gucken, was passiert.
Genau. Da würden wir uns sehr über eure Kommentare freuen. Wir sind sehr interessiert daran, welche Erfahrungen habt ihr mit Schweigen gemacht? Seid ihr eher schweigsame Typen oder ja, gibt es Gelegenheiten, bei denen ihr sehr gerne schweigt? Also, wir freuen uns sehr über eure Rückmeldungen, eure Kommentare und bis dahin sagen wir, macht's gut und
bleibt im Flow.
Für heute verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf eure Kommentare und euer Feedback unter mail@workandflow.de oder auf Instagram. Euch alles Gute, bleibt im Flow.